eher so ein Graswurzelprinzip. Ja, jeder, der neu in die Stiftung reinkommt und eine gute Idee hat, der kann damit etwas bewegen. Also wir haben extrem flache Hierarchien und auch das gehört natürlich letztlich zu diesem dieser Weltanschauung des evolutionären Humanismus. Evolutionär ist es ja nicht nur, weil wir den Menschen als Produkt der Evolution betrachten, sondern weil wir auch fest davon überzeugt sind, dass all das, was wir im Moment als richtig erachten, notwendigerweise fehleranfällig ist, irrtumsbehaftet ist und deshalb korrigiert und verändert werden muss. Deswegen ist der evolutionäre Humanismus, den wir heute vertreten, auch ein ganz anderer evolutionärer Humanismus als der, der ursprünglich von Julian Huxley, dem Biologen und ersten Generaldirektor der UNESCO, vertreten wurde. Und ich bin davon überzeugt, dass evolutionäre Humanistinnen und Humanisten der Zukunft wiederum etwas ganz anderes vertreten werden als das, was ich jetzt hier von meiner Seite aus verlautbaren kann.
Fuck the Schuld. Fröhlich ohne Reue. Mit Klaus Geißendörfer.
Liebe Zuhörer, heute habe ich Michael Schmidt-Salomon von der Giordano-Bruno-Stiftung bei mir als Gast. Michael ist Autor, Kinderbuchautor, Autor von philosophischen Büchern. Er ist Musiker und Vorstandssprecher der gemeinnützigen Stiftung. Michael, wie geht es dir heute?
Gut, viel zu tun, aber dennoch geht's mir gut.
Es freut mich riesig, dass du trotz deines Terminkalenders bei mir zu Gast bist. Und ich kann noch kurz sagen, vielleicht wie die Verbindung herkam. Seyran Ateş, ich glaube, eine Freundin, Bekanntin von dir und mir hat uns in Verbindung gesetzt. Darüber freue ich mich natürlich.
Genau.
Ja, also was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ihr seid eigentlich eine sehr große Stiftung und ihr macht sehr viel. Das hat mich echt überrascht. Ihr habt so circa 11.000 Fördermitglieder, wie ich das richtig weiß. Ihr koordiniert jährlich über 150 Veranstaltungen. Und wenn ich auch mal bei euch auf der Webseite schaue oder andere Webseiten, die ihr unterstützt oder selber auch läuft, sind das Institut für Weltanschauungsrecht, das Hans-Albert-Institut zur Förderung des kritisch-rationalen Denkens in Politik und Gesellschaft, ein Projekt zur Evolution in der Grundschule, Grade-A-Projekt, Grundrechte für Menschenaffen natürlich, Kinderrechte, digitale Menschenrechte. Also ich muss sagen, ihr macht schon ganz schön viel.
Ja, das war nur eine Auswahl. Wir haben auch die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland initiiert, das Bertha von Suttner Studienwerk für humanistische Studierende und einiges mehr. Die Stiftung ist tatsächlich sehr aktiv auf vielen verschiedenen Gebieten.
Ja, super, finde ich toll. Und vielleicht auch kurz für die Zuhörer, warum ich mit Michael Schmidt-Salomon eingeladen habe. Natürlich ist es ein christlicher, ein katholischer Podcast, aber ich finde wichtig, dass ich die Kirche mit den wichtigen Fragen des heutigen Jahrhunderts beschäftigt. Und ich glaube, da ist Michael ein sehr guter Gesprächspartner. Und ich freue mich einfach mal auch eine konstruktives Gespräch zu haben. Es ist sicher etwas Kritik auch dabei, aber am Schluss möchte ich doch auf jeden Fall auf einer positiven Seite enden. Aber allgemein finde ich es einfach wichtig, wie gesagt, dass sich die Kirche kritisch mit rationalen Denken auch auseinandersetzt und was in Politik und Gesellschaft zurzeit los ist.
Unbedingt. Das müssen wir alle.
Das müssen wir alle, genau. Michael, erzähl vielleicht mal ganz kurz. Laut Wikipedia kommst du aus einer liberal-katholischen Familie. Vielleicht kannst du kurz so ein paar Sätzen zusammenfassen, wie du aufgewachsen bist und ja, wie du zum Vorstandssprecher gekommen bist.
Das wäre fast ein abendfüllendes Programm. Aber gut, ich bin in einer liberalen katholischen Familie aufgewachsen. Also es war keine streng dogmatische Familie. Ich bin aber zur Kommunion gegangen, bin christlich sozialisiert worden. Ich kann mich auch noch daran erinnern, an die Kommunion und an dieses merkwürdige Gefühl. Es war eine Mischung zwischen Erhabenheit und Ekel. Bei dem Gedanken, den Leib eines vor 2000 Jahren gestorbenen Menschen auf meiner Zunge zu haben. Also ich habe das wirklich geglaubt und das nicht nur gemacht, weil ich ja die Kommunionsgeschenke haben wollte, habe mich dann aber in den den Jahren später intensiv auch mit Glaubensfragen auseinandergesetzt, habe sehr viel Unterschiedliches gelesen. Zufällig bin ich auf das gleiche Gymnasium gegangen wie lange Zeit davor Karl Marx. Also habe ich beispielsweise auch die Werke von Karl Marx gelesen, aber von Oswald von der Breuning, der auch auf dieser Schule war, dem Nestor, Mentor der katholischen Soziallehre. Also habe mich schon relativ intensiv damit auseinandergesetzt und mit 15, 16 Jahren war mir dann klar, dass ich das einst Geglaubte mit dem heute besser Gewussten nicht mehr gut in Einklang bringen kann. Habe trotzdem noch überlegt, ob ich nicht vielleicht doch Theologie studieren sollte. Aber dann war mir klar, dass ich innerhalb dieser Institution nicht so viel bewegen könnte. Und eigentlich war für mich auch die Arbeitsgrundlage nicht mehr da. Ich konnte mich nicht mehr irgendwie gläubig auf diese heiligen Schriften beziehen. Ja, dann war ich eine Zeit lang wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier, habe einiges veröffentlicht und hatte dann das große Glück, dass ich nach meiner Doktorarbeit eben nicht als Frittenverkäufer oder Taxifahrer geendet bin, sondern dass tatsächlich auf der Basis meiner Philosophie eine eigene Stiftung entstanden ist, der heute viele renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Künstlerinnen und Künstler, Philosophinnen und Philosophen angehören und die auch tatsächlich von, ich glaube, mittlerweile 12.000 Freunden und Förderern unterstützt wird. Das ist natürlich etwas, womit ich nicht hätte rechnen können. Ich hatte zwar immer den Satz von Karl Marx im Kopf, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Das war immer mein großer Anspruch, aber dass das dann mit Hilfe anderer Menschen, die sich dann in einer Stiftung zusammenschließen, auch funktioniert, das war natürlich auch mit viel Glück verbunden, hätte auch anders laufen können in meinem Leben.
Ja, das finde ich interessant, dass du immer überlegt hast, Theologie zu studieren. Spannend. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was Humanismus bedeutet, evolutionärer Humanismus? Es ist ja, um das vielleicht kurz für die Zuhörer zu erklären, die Giordano Bruno Stiftung ist eine Stiftung, die sich auf den evolutionären Humanismus beruht. Aber ich glaube, viele Leute verstehen einfach nicht genau, was damit gemeint ist, Michael.
Man kann es natürlich mit den beiden Worten, die hier zu einer Synthese zusammengefasst worden sind, erklären. Der Humanismus zeichnet sich dadurch aus, durch den Glauben an den Menschen sozusagen. Wenn ein Theist an einen Gott glaubt, dann glaubt ein Humanist an den Menschen. Das steht also quasi schon in dem Begriff drin. Als evolutionäre Humanisten glauben wir vor allen Dingen an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Wir glauben daran, dass wir bessere, freiere, gerechtere Verhältnisse schaffen können, als wir sie heute vorfinden. Wer prinzipiell diese Entwicklungsfähigkeit des Menschen abstreitet, der ist kein Humanist, sondern Zyniker oder Zynikerin. Das Evolutionäre meint aber natürlich noch was anderes. Wir Menschen sind ein Produkt der Evolution. Wir haben uns aus dieser großen Familie des Lebendigen heraus entwickelt und sollten uns als nackte Affen auch nicht zu viel darauf einbilden, dass wir das Körperfell abgeworfen und die Smartwatch angezogen haben. Das heißt, wir gehen eben davon aus, dass der Mensch ein natürliches Produkt der Evolution ist und dass wir deshalb uns auch gegenüber nichtmenschlichen Tieren etwas sorgsamer oder deutlich sorgsamer verhalten sollten, als wir es gegenwärtig tun. Albert Schweitzer hat das ja mal so formuliert, wir sind Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das zeichnet den evolutionären Humanismus aus. Er ist eben nicht nur ein weltanschauliches System, das den Menschen im Fokus hat, sondern er berücksichtigt auch, dass wir nicht die einzigen empfindungs- und leidensfähigen Organismen auf diesem Planeten sind.
Und ihr arbeitet, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr eng mit der Wissenschaft zusammen. Das heißt, alles ist wissenschaftlich fundiert, die ganze Arbeit.
Ja, soweit man Aussagen wissenschaftlich fundieren kann. Die Wissenschaft kann ja nur sagen, was ist und vielleicht auch noch, weshalb irgendetwas so ist, wie es ist. Aber die Wissenschaft kann zunächst einmal keine Aussagen darüber machen, wie die Welt sein soll. Wir können nicht einfach aus dem, was ist, was wir feststellen können, in der Natur ableiten, was dann im normativen Sinne sein soll. Das ist eine philosophische Aufgabe. Also insofern, ich würde die Philosophie eher als so ein, ja, ein Zwischenprodukt zwischen der Wissenschaft und der Kunst betrachten. In der Philosophie geht es auch eben darum, dass man Argumente auf eine, ja, auch durchaus, also nicht wissenschaftlich, also auch wissenschaftlich begründet, aber auch in einer ästhetischen Weise arrangiert. Und auch die Kunst gehört natürlich ganz wesentlich dazu, weil einiges können wir in Worten gar nicht ausdrücken. Dafür brauchen wir die Kunst. Und deswegen einer der Sätze, die ich ganz am Anfang der Stiftungsgeschichte formuliert hatte, lautete: Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst besitzt, braucht keine Religion. Das ist ja quasi wie eine Reprise, eine Antwort auf den berühmten Satz von Goethe: Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat auch Religion. Wer beide nicht besitzt, der habe Religion. Dahinter steht ein bisschen so ein elitäres Denken, dass für die dummen Massen halt die traditionelle Religion ausreicht und dass die elitären Künstler und Wissenschaftler das nicht mehr brauchen. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass wir Menschen mit Wissenschaft, Philosophie und Kunst tatsächlich erreichen können und dass sie über Wissenschaft, Philosophie und Kunst auch ein konsistentes und ja, lebensbejahendes Konzept entwickeln können, ein Orientierungskonzept darüber, woher wir kommen, wohin wir gehen, was der Sinn des Lebens ist und so weiter.
Ja, sehr gut, dankeschön. Ich würde gerne noch so ein bisschen auch über die Stiftung an sich reden. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Weil es wundert mich schon, ihr macht schon sehr viele Sachen. Ist es eine große Stiftung? Habt ihr viele freie Mitarbeiter? Wie finanziert ihr euch, wenn ihr darüber reden möchtest? Gibt es da irgendwelche Punkte, die du gerne noch den Zuhörern erzählen möchtest?
Also die Giordano-Bruno-Stiftung hat zunächst mal 2004 ganz klein angefangen. Ja, im Prinzip bestand das Kernteam aus Herbert Steffen, dem Gründer der Stiftung, ein ehemaliger Möbelfabrikant, und mir als Philosophen. Die Stiftung war auch finanziell nicht gut aufgestellt. Wir hatten 100.000 Euro Stiftungskapital, das wir nicht angreifen durften. Wir mussten mit den Erträgen leben, was 2004 noch eher möglich war, als heute es ist, mit Erträgen zu leben. Wir haben aber relativ schnell...
Was heißt mit Erträgen leben? Habt ihr?
Das heißt, man muss ja dann über Zinsen oder dass man das Geld, das Stiftungskapital anlegt, in Wertpapieren... Ja, darüber konnte man früher doch einiges noch erwirtschaften, was sich aber seit einigen Jahren deutlich verändert hat.
Produkte habt ihr keine angeboten oder irgendwelche Services?
Nee, wir haben also alles, was die Stiftung macht, ist tatsächlich, also bis auf Kostenbeteiligung bei bestimmten Veranstaltungen, aber in der Regel nehmen wir nicht mal Eintrittsgelder, ist tatsächlich frei verfügbar.
Ja.
Damit hätten wir es natürlich nicht weit gebracht. Glücklicherweise haben wir dann sehr schnell sehr gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Philosophen und Philosophinnen und Künstlerinnen und Künstler gefunden, die Stiftung auch unterstützt haben, weitestgehend ideell, haben dann 2004 diesen Förderkreis der Stiftung gegründet, um auch Spenden zu akquirieren. Und dann später ein Stifterkreis, und ja, wir sind immer noch keine reiche Organisation, aber wir sind halt eine Organisation, die doch einiges jetzt mittlerweile bewegen kann, was nicht nur in der finanziellen Ausstattung liegt, also wir haben einige Zustifterinnen und Zustifter gefunden über die Jahre, sondern vor allen Dingen auch darin, dass wir einfach sehr, sehr gute Leute haben, die sich in diese Stiftungsarbeit einbringen. Und also das Kernteam ist immer noch relativ klein. Also ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, so vielleicht sind 10 Leute bei der Stiftung angestellt. Es gibt noch Leute, die auf Honorar arbeiten, Aber ansonsten ist das meiste tatsächlich ehrenamtlich getragen und die Stiftung nimmt auch keine öffentlichen Gelder in Anspruch.
Ja.
Weil wir der Meinung sind, dass wir als eine freigeistige Organisation auch unabhängig sein müssen von staatlichen Geldern.
Darf ich fragen, ob ihr, ob Firmen spenden oder sind es nur Privatpersonen oder gibt es Firmen, die ein bisschen ja, ihre Lobbying betreiben möchten im gewissen Sinne oder ist das nicht der Fall?
Es mag sein, dass einzelne Fördermitglieder ihren Spendenbetrag über eine Firma abrechnen, aber das ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme bei uns. Ja. Ist ja auch nicht so, dass wir Sponsoring-Verträge machen. Also man wird nicht finden irgendwie, dass diese Veranstaltung ist gesponsert von Firma XYZ. Ja, auch ja. Das wäre eine Form der, sozusagen, der Einschränkung unserer freigeistigen, freidenkerischen genau. Grundhaltung. Das, da wollen wir gar nicht rein. Ja, also,
deshalb möchte ich es auch fragen. Ich glaube, ich habe die Antwort schon gewusst. Ich wollte es halt klarstellen. Und es ist schön zu sehen, dass es so eine, ja, ich war wirklich beeindruckt, muss ich sagen, wenn ich eure Liste an auch also wissenschaftlichen Mitarbeitern schaue. Und die Giordano-Bruno-Stiftung ist auch in Deutschland in den Medien, würde ich sagen, stark vertreten und sehr bekannt. Von daher ist es einfach beeindruckend, dass es komplett unabhängig gemacht wurde und dass ihr wirklich versucht, unabhängig auf wissenschaftlicher Basis eine Meinung zu finden und Themen, die dann auch wirklich, wie du gemeint hast, den Menschen helfen, die wissenschaftlichen Werte voranbringen. Ich glaube, eine Sache, die ich mal gesehen habe, war so Richtung Manipulation durch Medien, fand ich auch ein ganz spannendes Gebiet, da Aufklärung zu betreiben, fand ich einfach sehr interessant.
Ja, also das hat sich tatsächlich ergeben, auch durch die Profile, nicht nur der Beiräte der Stiftung, sondern tatsächlich auch durch die Fördermitglieder. Das ist ja etwas, womit wir gar nicht gerechnet hatten, ja, dass dann sind ja innerhalb dieses Förderkreises wiederum Regional- und Hochschulgruppen entstanden, die eigene thematische Schwerpunkte hatten, die wir dann zum Teil auch als Stiftung aufgegriffen haben. Es sind also Kampagnen entstanden aus der Peripherie sozusagen, nicht aus dem Zentrum. Wir haben auch ohnehin nicht so eine zentralistische Vorstellung von dem, wie sich Gesellschaft verändert, sondern eher so ein Graswurzelprinzip. Ja, jeder, der neu in die Stiftung reinkommt und eine gute Idee hat, der kann damit etwas bewegen. Also wir haben extrem flache Hierarchien und auch das gehört natürlich letztlich zu diesem dieser Weltanschauung des evolutionären Humanismus. Evolutionär ist es ja nicht nur, weil wir den Menschen als Produkt der Evolution betrachten, sondern weil wir auch fest davon überzeugt sind, dass all das, was wir im Moment als richtig erachten, notwendigerweise fehleranfällig ist, irrtumsbehaftet ist und deshalb korrigiert und verändert werden muss. Deswegen ist der evolutionäre Humanismus, den wir heute vertreten, auch ein ganz anderer evolutionärer Humanismus als der, der ursprünglich von Julian Huxley, dem Biologen und ersten Generaldirektor der UNESCO, vertreten wurde. Und ich bin davon überzeugt, dass evolutionäre Humanistinnen und Humanisten der Zukunft wiederum etwas ganz anderes vertreten werden als das, was ich jetzt hier von meiner Seite aus verlautbaren kann. Und das gehört eben dazu. Wir gehen nicht davon aus, dass es absolute Wahrheiten, absolute Werte gibt, sondern dass es alles im Lichte der Evolution betrachtet werden muss. Und dass man Kritik deshalb auch nicht als eine Belästigung empfinden sollte, sondern als ein Geschenk. Denn aus jeder philosophischen Debatte geht derjenige als Gewinner hervor, der verloren hat. Ja, weil er nämlich neue Einsichten gewonnen hat, während der vermeintliche Gewinner der Debatte genauso borniert nach Hause geht, wie er in diese Debatte gegangen ist. Ja, also das ist ein ganz, ganz wesentliches Element unseres evolutionären Denkens, dass das, was wir für richtig im Moment halten, dass das überwunden werden muss, dass zukünftige Generationen das deutlicher und klarer vielleicht sehen werden, als wir es heute sehen können. Und deswegen ist es eben kein geschlossenes System, sondern ein offenes Modell.
Danke, dass du es mit der Kritik auch nochmal so schön gesagt hast. Ich kann das leider nicht so gut sagen, aber das möchte ich wirklich klarstellen für alle Zuhörer, dass es auf keinen Fall, auf jeden Fall von meiner Seite nicht Kritik an der Kirche sein soll, sondern, also nicht negative, destruktive Kritik, sondern konstruktive Kritik. Und du hast wirklich so wunderschön gesagt, Kritik ist ein Geschenk, einfach neue Ideen, was hinzuzulernen. Und ja, es ist schwer zu entscheiden. Es gibt einfach kein reelles, das ist wahr, das ist falsch, wie du gemeint hast, die absolute Wahrheit. Aber einfach diese offene Diskussion haben. Und da möchte ich eigentlich dazu beitragen. Und das ist auch der Sinn dieser Episode. Also danke, dass du das nochmal so schön gesagt hast, Michael, in deinen eigenen Worten.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, das ist schwierig für Glaubensgemeinschaften. Papst Franziskus hat ja jetzt auch gesagt, also übertreibt es mal nicht mit dem synodalen Dialog, denn in Deutschland gibt es ja schon eine evangelische Kirche und wir brauchen keine zwei. Also tatsächlich ist ja so eine, ach, die katholische Kirche ist ja nicht irgendwie ein aufklärischer Debattierclub. Der Papst kann sich nicht irgendwie auf den Petersdom stellen und sagen, ups, wir haben uns geirrt, die Jungfrauengeburt existierte nicht, es war ein Übersetzungsfehler. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Schwierigkeit für alle Religionsgemeinschaften. Wie können sie sich weiterentwickeln, wenn sie sich doch letztlich auf Glaubenstexte beziehen müssen, die in einer komplett anderen historischen Epoche der Menschheit entstanden sind? Ja, also dass Moses ja mit den 10 Geboten vom Berg Sinai runterkommt. Also wenn das so gewesen wäre, ist natürlich auch eine Fabel. Aber das ist nicht erstaunlich, denn das, was in diesen 10 Geboten steht, entspricht genau dem, was die Menschen der damaligen Zeit in dieser Kultur dachten. Wäre er tatsächlich mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom Berg herabgestiegen, ja, dann wäre das quasi sowas wie ein Gottesbeweis gewesen. Aber tatsächlich können wir feststellen, dass die Götter, die Gebote und Verbote, die Religionen, stets immer nur so klug bzw. so borniert waren, wie die Menschen, die diese Vorstellung in ihrer jeweiligen Zeit konstruiert haben.
Ja, das sehe ich auch so. Ich sage immer, die Bibel ist das Wort Gottes, aber sie wurde von Menschen aufgeschrieben, von Menschen abgeschrieben, von Menschen umgeschrieben, von Menschen übersetzt. Und das sind alles menschliche Dinge. Und wie du gemeint hast, das muss man immer im Kontext der jeweiligen Zeit sehen. Und das Alte Testament wurde von vor vielen, vielen Jahren geschrieben, wie die Welt noch sehr brutal war und wir selber teilweise nicht sehr menschliche und humanistische Sachen uns gegenseitig angetan haben. Und
das schafft natürlich die Grundlage auch für einen christlichen Fundamentalismus. Wir betonen das ja meistens beim Islam, aber tatsächlich ist derjenige, der diese Texte nicht historisch kritisch auslegt, sondern eben wortwörtlich nimmt, auch im Christentum quasi notwendigerweise gezwungen, antihumanistische Positionen zu vertreten. Und das ist ja etwas, was wir weltweit beobachten können. Beispielsweise in den USA, die Evangelikalen kleben ja geradezu an dem Text. Und dann ist auch klar, dass einige von ihnen die Todesstrafe für Homosexuelle fordern, da das dann natürlich Verbis expressis in der Heiligen Schrift zu finden ist. Ja, und ich verstehe quasi die Not auch dann der liberalen Christinnen und Christen, die sehr viel komplizierter diese Heiligen Schriften auslegen müssen. Also eine lange Zeit habe ich es ehrlich gesagt nicht verstanden, weil ich dachte, na gut, da steht doch eindeutig, ja, Mann, der mit einem Mann verkehrt, dem soll die Vernichtungsweihe vollstreckt werden. Oder eine Hexe sollst du nicht im Leben lassen. Das kommt direkt nach den 10 Geboten. Wie geht man mit solchen Widersprüchen um? Und ja, gut, dafür gibt's dann eben quasi den Zaubertrick der Exegese, mit der man bei Bedarf auch das komplette Gegenteil aus einem Satz auslesen kann. Also das Gegenteil von dem, was er ursprünglich meinte. Anders kann man tatsächlich Religion ja auch nicht reformieren. Ansonsten müsste man ja an diese heiligen Schriften herangehen, wie an alte philosophische Texte, da können wir sagen, okay, das ist natürlich einfach zeitbedingt. Hier ist ein Aspekt, den man auch heute noch berücksichtigen kann. Aber das ist eine kritisch-rationale Herangehensweise, die nicht unbedingt dazu führt, dass die Menschen ein Glaubenssystem ernst nehmen.
Ich habe mit einem evangelischen Pastor, Theologen geredet, der auch selber aktiv zu diesem Thema geforscht hat, natürlich in der evangelischen Theologie. Und er hat gemeint, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die Bibel in einer Sprache geschrieben wurde, abgeschrieben. Dann, ich glaube, sie wurde erst mal 100 Jahre, das Neue Testament wurde 50 bis 100 Jahre später erst aufgeschrieben, nachdem Jesus gelebt hat. Das heißt, viele dieser Erzählungen sind quasi nur mündlich überliefert für die ersten paar Jahrzehnte. Dann wurde es in einer Sprache aufgeschrieben, in Hebräisch, dann auf Griechisch übersetzt, dann wieder übersetzt. Und da waren so viele Menschen an diesen Übersetzungen dabei und die Menschen haben menschliche Fehler gemacht und die haben Texte interpretiert, wie sie sie in ihrem Kontext mit ihrem Wissen und Gewissen interpretieren. Aber was auf jeden Fall zählt und wichtig ist, sind diese christlichen Werte, hat er gemeint. Sich auf die christlichen Werte beziehen, die immer wieder vorkommen. Einmal zum Beispiel Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die göttlichen Tugenden, die sind überall in der Bibel zu finden und die werden immer wahr sein. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, das sind die Werte, auf die man sich fokussiert. Und einzelne Stellen aus der Bibel rausziehen, die wie gesagt 10-mal übersetzt wurden, ist seiner Meinung nach schwer zu rechtfertigen heutzutage. Und das ist eigentlich auch so meine Meinung, muss ich sagen. Diese Werte wie Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind schöne Tugenden, Gerechtigkeit und da hat die Bibel auf jeden Fall noch sehr viel Wert heute.
Naja gut, die Frage ist ja, sind das nicht Werte, die menschlich allzu menschlich sind? Wir finden in allen Kulturen bestimmte Vorstellungen darüber, wie man mit den Mitmenschen umgehen soll. Und da unterscheidet sich jetzt das christliche Wertfundament nicht groß von anderen, die wir aus der Geschichte kennen. Das große Problem ist, dass all diese Normen sich immer auf die Mitglieder der eigenen Gruppe bezogen haben und nicht auf die fremder Gruppen. Also das ist ja das ganz große Problem. Es ist niemals die Nächstenliebe gewesen. Nächstenliebe findet man eigentlich in jeder menschlichen Kultur. Ja, das Problem ist, dass Nächstenliebe aber einhergeht mit fernsten Hass. Also dem Hass gegenüber denjenigen, die nicht der eigenen Gruppe angehören, die nicht dem vorgezeichneten Weg der Guten bestreiten, die anderen Gruppen, anderen Kulten angehören. Ja, und auch das findet man natürlich nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Jesus schickt seine Engel aus, der Menschensohn schickt seine Engel aus und sammelt all die Bösen in seinem Reich ein und schiebt sie in den Ofen, wo das Feuer ewig brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Das sind ja Dinge, die nicht einmal auftauchen im Neuen Testament, sondern die permanent auftauchen, die absolut brutale Androhung einer ewigen Folter in einer ewigen Hölle. Das ist schon eine wie soll man, ethisch höchst fragwürdige Vorstellung,
aber
die in der Geschichte der Menschheit aber leider eine schreckliche, schreckliche Folgen hat.
Aber so haben vielleicht sich das Leute vor 2000 Jahren vorgestellt, dass die Welt so ist und dass es so ist. Und heutzutage wissen wir, ich glaube nicht, dass es Jesus will. Ich glaube, Jesus hat Nächstenliebe vorgelebt und es gibt so viele Geschichten in der Bibel und ich glaube, das Ziel eines
Christen ist... Ja, aber hat er auch den fernsten, also die fernsten Liebe und so, ja. Man muss ja nicht mal die fernsten, ja, so die, ich meine, es gibt ja dieses berühmte...
Der heilige Samariter fällt mir dazu.
Ja, den heiligen Samariter gibt es und es gibt auch dieses Gebot der Feindesliebe, was schon sehr massiv ist, aber ganz viele andere Stellen im Neuen Testament drücken eine ganz andere Botschaft aus. Und das ist ja auch das, was wir aus der historisch-kritischen Forschung wissen. Auch das Neue Testament ist aus verschiedenen Quellen zusammengestellt worden. Viele von diesen schönen Seligpreisungen der Bergpredigt sind zum Teil wörtliche Übernahmen von kynischen Wanderpredigern, ne, die quasi dem Diogenes gefolgt sind. Also die die Vögel im Himmel, sie ernten nicht, sie säen nicht. All das sind Sprüche, die wir aus anderen Quellen auch kennen. Und das ist dann halt zusammengesetzt worden. Aber es ist heute sehr, sehr schwierig zu sagen, was nun genuin christlich ist und was nicht genuin christlich war. Also für die Menschen der damaligen Zeit war wesentlich, also wenn wir uns Paulus anschauen, wesentlich war beispielsweise die Vorstellung vom nahenden Weltuntergang. Ja, deswegen hat man die Christen zunächst mal als eine jüdische Weltuntergangssekte verstanden. Dann ist dieser Weltuntergang aber nicht gekommen. Und das hat dann die Apostel auch tatsächlich in große Argumentationsnöte gebracht. Deswegen hat man gesagt, eben 1000 Jahre sind ein Tag. Auch das ist ja eine klassische biblische Formulierung, mit der man dann versucht hat zu erklären, warum anders, als es Jesus angeblich prophezeit hat, eben das nicht innerhalb eines Menschenzeitalters zum Weltuntergang und zum jüngsten Gericht gekommen ist. Insofern ist das jüngste Gericht das älteste Gerücht der Menschheit. Das wurde ja immer wieder prognostiziert. Und tatsächlich haben wir heute auch säkulare Formen dieser apokalyptischen Vorstellung.
Ja, genau. Wenn man auf YouTube schaut, sieht man öfter solche Weltuntergangs-Videos, die sich auf die Bibel und Nostradamus und was weiß ich beziehen, habe ich auch schon mal bei mir irgendwo im Feed gesehen. Ja. Ich finde die Diskussion sehr gut über Herrn Michael, und ich finde es auch, wie ich das anfangs gemeint habe, diese Kritik und sich damit auseinandersetzen. Und es gibt auch einen Grund dafür, das hast du nämlich im Januar, 1. Januar bei der Neujahrsansprache erwähnt, dass in diesem Jahr, ich glaube im März, April, das erste Mal die Anzahl der Christen unter 50% gefallen ist. Kannst du es vielleicht kurz zusammenfassen oder die Studie ein bisschen zusammenfassen, weil ich die einfach sehr interessant fand, und du hast dann das säkulare Jahrzehnt eingeleitet oder so?
Ja. Also tatsächlich war das wohl schon im letzten Jahr. Wir machen ja immer, es gibt von der Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, FOWID, auch das ist eine sehr wichtige Innovation der Giordano-Bruno-Stiftung gewesen. 2005 haben wir die gegründet, diese Forschungsgruppe. Wird dann immer aufgezeigt, was glauben die Menschen eigentlich in Deutschland oder welchen Konfessionen gehören sie offiziell an? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und das ist natürlich immer ein Jahr später, können wir sagen, wie die Prozentzahlen im vorangegangenen Jahr waren. Und deswegen ist wahrscheinlich schon 2021 war es, nicht wahrscheinlich, es war schon so, 2021 fiel die Gruppe der Katholiken und Protestanten das erste Mal in der deutschen Geschichte unter die 50%-Marke. Ich habe das dann als Anlass genommen, bei meiner Neujahrsansprache 2022 eben zu sagen, wir stehen nun am Anfang eines säkularen Jahrzehnts, also 2022 definitiv werden Katholiken und Protestanten nur noch 49% der Bevölkerung ausmachen. Und 2032, also in 10 Jahren, werden die konfessionsfreien Menschen insgesamt die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Also es gibt ja noch mehr als Katholiken und Protestanten in Deutschland. Es gibt Muslime, es gibt Anhänger der Freikirchen, es gibt orthodoxe Christen, es gibt Buddhisten, Juden, Hindus, also sehr viele unterschiedliche Gruppierungen, aber tatsächlich in 10 Jahren wird mindestens, also in 10 Jahren, also wahrscheinlich ist es schon früher der Fall, wird die Hälfte der deutschen Bürgerinnen und Bürger keiner Religion mehr angehören. Und interessant ist dabei natürlich auch zu sehen, dass die Glaubensfestigkeit der jeweiligen Religionsmitglieder auch von Jahr zu Jahr nachlässt. Also einen regelmäßigen Gottesdienstbesuch findet man wirklich nur bei sehr geringeren Anteilen der Bevölkerung. Da sind wir vielleicht bei 10%, die tatsächlich regelmäßig ihren Glauben in Deutschland praktizieren.
Da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage. Ich meine, der Kirchenschwund ist ja schon seit vielen Jahren zu sehen. Wie müsste sich deiner Meinung nach die Kirche denn verhalten, um das zu stoppen, um ja, nicht weiter noch an Mitgliedern zu verlieren. Was so zum Thema konstruktive Kritik, was meiner Meinung nach müsste die Kirche anders machen?
Ehrlich gesagt kann ich dazu kaum Tipps geben, weil vielen Menschen das ganze Glaubenskonstrukt nicht mehr einleuchtet, so wie es bei mir eben auch dann mit 15 Jahren der Fall war. Offenkundig leben wir in einem Universum, das vor, also mit dem Urknall begonnen hat. Die Erde ist vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden. Hier haben sich unterschiedliche Lebensformen entwickelt. Man kann auch nicht mal von einer Bewahrung der Schöpfung sprechen als eine göttliche Idee, denn tatsächlich, wenn es einen Gott gäbe, der die Erde und die Menschheit geschaffen hätte, dann hat er offensichtlich selbst kein großes Interesse an der Bewahrung seiner Schöpfung, denn er hat die Sonne so eingestellt, dass sie schon in 500 Millionen Jahren, also das sind nur noch 11% der Gesamtlebensdauer der Erde, wird die Sonne durch ihre erhöhte Strahlkraft alles verbrennen, was auf diesem Planeten ist. Also es gibt so wenige gute Argumente.
Da muss ich jetzt scherzhaft sagen, Gott hat Elon Musk gemacht, der uns alle dann auf den Mars fliegt.
Ja, nee, der Mars ist ja dann das ist keine Alternative. Wir müssten aus dem Sonnensystem raus.
Viel weiter raus dann.
Noch sehr, sehr viel weiter raus, ohne zu wissen, ob es einen anderen Planeten gibt. Aber selbst wenn wir einen anderen Planeten finden würden, in einem weit, weit entfernten Sonnensystem, wird auch da der gleiche Prozess stattfinden. Und irgendwann gibt es im gesamten Universum keine Energieumwandlung mehr. Ja? Ich wollte jetzt nur einen Aspekt andeuten, der einfach dagegen spricht, an diesem Konzept festzuhalten, dass es einen Gott gibt, der mit uns irgendeinen Heilsplan verbindet. Ja, ich meine, auch schon vorher hätte man das sehen können. Ja, hier auf der Erde haben über Jahrmillionen riesige Echsen, Dinosaurier gelebt, die offensichtlich, wenn es einen Gott gäbe, von diesem Gott erschaffen würden. Und dann erschafft er angeblich einen großen Kometen, den er auf die Erde einstürzen lässt, damit die Dinosaurier wieder aussterben und aus ein paar rattengroßen Säugetieren über viele Jahrmillionen dann Primaten und am Schluss wieder Menschen entstehen. All das wirkt nicht nach dem Werk eines intelligenten Designers. Ne? Das ist ja so eine Figur in den USA, der Intelligent Design. Ist da ein Gott planmäßig mit einem Heilsplan verfolgt, sondern es wirkt eher wie ein intergalaktischer Mr. Bean. Also wenn es einen solchen Gott gäbe, hätte er eine unfassbar schlechte Kosten-Nutzen-Bilanz in seiner Schöpfung. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt so viele Argumente, die uns heute dazu drängen, eigentlich ein naturalistisches Weltbild anzunehmen. Ja, offenkundig wirken im Universum Zufall und Notwendigkeit. Wir sind entstanden aus Zufall und Notwendigkeit. Dahinter steckt, das erklärt auch die unfassbare Ungerechtigkeit der Natur. Also wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, sieht alles total idyllisch aus, die grünen Wiesen und die Bäume. Aber tatsächlich ist Tag für Tag ein unfassbares Leid in der Natur. Ja, es sind schreckliche Qualen, die Tiere erleiden müssen. Das passt alles nicht mehr zusammen mit der Idee eines allmächtigen, allgütigen, allwissenden Gottes. Das Theodizee-Problem hat sich durch unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse noch einmal extrem verschärft. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie man tatsächlich, also quasi die Basis des Glaubens an einen personalen Gott mit irgendwelchen menschenfreundlichen oder überhaupt freundlichen Zielen aufrechterhalten kann. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich kann etwas sagen dazu, wie der Staat sich verhalten sollte.
Ja, vielleicht kann ich erzähl gerne.
Ja, wie sich also, der Staat verhalten soll. Ja, also das hängt zusammen mit dem säkularen Jahrzehnt. Wir haben in Deutschland noch viele Gesetze, die die Rechte der Bürgerinnen und Bürger unzulässig einschränken, weil sie auf althergebrachten religiösen Vorstellungen beruhen. Das darf der Staat eigentlich nicht, denn wir leben in einem weltanschaulich neutralen Staat. Der Staat darf keine Religion bevorzugen oder auch keine Weltanschauung bevorzugen oder benachteiligen. Aber wir kommen aus einer Geschichte, in der weit über 95% der Bevölkerung Christinnen und Christen waren. Deswegen ist es lange Zeit nicht aufgefallen, dass beispielsweise die Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch auf Dogmen beruht, die man aus einer wissenschaftlichen und auch aus einer philosophisch-ethischen Perspektive überhaupt nicht nachvollziehen kann. Tatsächlich ist unsere gesamte Gesetzgebung zum Paragraphen, also 218 folgende, beruht auf den Vorstellungen von Papst Pius dem IX. Aus dem letzten Jahrhundert, der einfach die Simultanbeseelung, also das Einfließen des Geistes im Moment der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle zu einem Dogma gemacht hat. Lange Zeit vorher hat man an die Sukzessivbeseelung geglaubt, dass also erst im Zuge der Embryonalentwicklung da eine Seele entsteht, bei Männern schon nach 30 Tagen, bei Frauen nach 3 Monaten. Und deshalb war tatsächlich auch im katholischen Kontext bis ins 19. Jahrhundert hinein die Abtreibung in den ersten 3 Monaten erlaubt. Dann kommt also dieses Dogma und der Staat 2 Jahre später, also es war 1869, dieses Dogma der Sukzessivbeseelung zu Ehren übrigens der Mutter Gottes Maria. Und 1871 hat der Gesetzgeber das dann in den Paragraphen, die Paragraphen im Strafgesetzbuch gegossen. Und tatsächlich heute noch beruhen unsere Gesetze auf solchen religiösen Vorstellungen, die die Selbstbestimmungsrechte ungewollt schwangerer Frauen auf der Basis von nicht nachvollziehbaren dogmatischen religiösen Setzungen in Frage stellt. Also es gibt natürlich, man kann ja sagen, wir wollen keine Spätabtreibungen haben, ja, weil ab einer bestimmten Entwicklungsstufe des Embryos auch der Embryo, also der Fötus, nicht des Embryos, des Fötus, der Fötus Schmerzen erleiden kann. Aber das, was wir im Moment im Strafgesetzbuch haben, ist wissenschaftlich oder philosophisch und auch juristisch nicht zu begründen. Auch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind, die es ja gegeben hat, 1975, 1993, sind unfassbar an dem Text unserer Verfassung vorbei entwickelt und argumentiert worden. Das muss sich ändern. Und wir sind schon mal froh, dass wir den ersten Schritt gemacht haben. Das ist ja etwas, wo die Stiftung tatsächlich stark beteiligt war. Wir haben Christina Hähnel, die Gießener Ärztin, in ihrem Verfahren unterstützt, begleitet, das Verfahren mitfinanziert. Und ja, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 2 Wochen, hat der Deutsche Bundestag dann diesen Paragraphen 219a Strafgesetzbuch gekippt. Also seitdem dürfen Ärztinnen und Ärzte das machen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich darüber informieren, welche Methoden des Schwangerschaftsabbruchs sie anbieten. Aber das ist nur ein Beispiel unter vielen. Also ich habe jetzt angefangen ganz vorne, ich könnte auch ganz hinten anfangen beim Friedhofszwang. Ja, auch das ist ein Gesetz, das es gibt keinen Grund dafür, warum man die Asche des Verstorbenen nicht im eigenen Garten bestatten darf. Das ist auch ein Gesetz, das aus der Nazizeit kommt, wo man versucht hat, auch den Kirchen einen Gefallen zu tun, ja, weil die Kirchen ja gegen die Verbrennung der Verstorbenen lange Zeit waren. Das hat sich erst in den 80er Jahren allmählich gewandelt. Aber wir haben immer noch diese Nazi-Gesetzgebung, die eben diesen Friedhofszwang vorschreibt. Ja. Und zwischen der Embryonalphase und also dem Friedhofszwang sind natürlich sehr viele andere Gesetze, die ebenso weltanschaulich oder religiös parteiisch sind und die der Staat notwendigerweise aufheben müsste. Natürlich könnte die Kirche in einigen Punkten dem Staat auch entgegenkommen. Ja, die Kirchen könnten sagen, wir verzichten auf diese Staatsleistung aus dem Jahr 1803. Die Kirchen könnten sagen, wir verändern unser Arbeitsrecht. Ja, weil das ist ja auch wirklich aus der Zeit gefallen, dass Menschen in der katholischen Kirche entlassen werden können, bloß weil sie homosexuell sind. Ja, das geht die Kirche überhaupt nichts an, was die Menschen in ihren Betten treiben. Und zumal ja diese Organisationen, beispielsweise Krankenhäuser, hundertprozentig von öffentlichen Geldern oder von Versicherungsbeträgen getragen werden, da könnte die Kirche natürlich anfangen. Und es gibt ja auch entsprechende Bewegungen schon, dass die Kirche sagt, okay, wir reformieren unser Arbeitsrecht. Aber das hat sie nicht von selbst gemacht, sondern nur, weil es entsprechenden Druck gab. Zum Teil eben auch von der Giordano-Bruno-Stiftung, weil wir eine Kampagne gemacht haben gegen die religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz.
Sehr schön. Und ich finde, da kommt es wieder für mich jetzt als Christ zurück, sich auf die elementaren, fundamentalen christlichen Werte berufen. Zum Beispiel Recht und Gerechtigkeit ist ein elementares Wert. Und das gibt es überall in der Bibel und da gibt es nichts daran zu rütteln. Und es ist einfach nicht fair, Leute zu diskriminieren, wie du gemeint hast, passieren, was sie nachts im Bett machen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Gott stört, was Leute nachts im Bett machen. Das sind nur alte Regeln, die aus der traditionellen katholischen Kirche kommen und wie du gemeint hast, die überarbeitet werden müssen.
Ja, es ist sehr zu hoffen. Auch mit so einem Fall sind wir jetzt gerade beim Bundesverfassungsgericht und dann werden wir mal sehen, ja, wie das höchste deutsche Gericht darüber urteilt. Aber tatsächlich, es ist ja nicht so, als wären in der Kirche nur Leute, die irgendwie steif und fest an diesen alten Privilegien festhalten wollen. Die Kirchen sind ja keine Monolithe, da gibt es Menschen mit sehr unterschiedlichen Haltungen. Ich habe auch mit einigen hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Kirchen gesprochen, die sich in ihren, zumindest in ihren politischen Vorstellungen, nicht groß unterschieden haben von meinen Vorstellungen.
Ich muss sagen, da gehöre ich wahrscheinlich auch dazu. Zum Beispiel, was du vorhin am Anfang gesagt hast, was ich wirklich schön fand. Wir als, was war es, evolutionäre Humanisten, wir wissen nicht, was richtig und falsch ist und wir wissen auch nicht, ob wir recht haben. Wir können selber mit Fehler behaftet sein. Und der Papst ist eigentlich so das Gegenteil zur Zeit mit dem Jurisdiktionsprimat, wo er sagt, nein, der Papst hat die allgemeine Wissen und er weiß alles und hat immer recht und ist immer recht. Und ich glaube, das ist einfach das Erste, wenn die Kirche zugibt. Wir haben keine absoluten Wahrheiten. Wir wissen es nicht genau. Ich finde, dass die Kirche eigentlich viel von evolutionären Humanisten lernen kann zu diesen Themen wie Gerechtigkeit und selber auch einfach sagen, ja, wir wissen nicht, was recht ist. Wir haben vor 400 Jahren, 500 Jahren gedacht, die Erde ist flach, hat sich rausgestellt. Nee, ist doch nicht flach, es ist rund. Es ist einfach sehr, sehr schwer zu sagen, absolute Wahrheiten.
Ja. Auch das geht ja leider auf den verhängnisvollen Papst Pius IX. Zurück. Also wenn wir einfach nur das Pontifikat von Pius IX. Streichen würden und all das, was daraus entstanden ist, der hat ja auch den sogenannten Antimodernisten-Eid mit angeregt, mit seinem Syllabus über die Irrtümer der Moderne. Und da ist fast alles drin gewesen, was ja den modernen Rechtsstaat ausmacht, die Trennung von Staat und Religion. Überhaupt die Demokratie war für ihn ein Verstoß gegen ja die zentralen Dogmen des katholischen Christentums. Also wenn ich der Kirche einen Rat geben würde, dann würde ich sagen, schaut euch mal an, was Papst Pius IX. So alles verbrochen hat und was man daran ändern kann. Denn tatsächlich haben wir auch schon zum damaligen Zeitpunkt und heute machen es auch Theologen am Geisteszustand dieses Papstes arg gezweifelt, dem ersten Unfehlbaren.
Ja, und Menschen sind nicht unfehlbar und sind fehlbar und das gehört bei ihm sicherlich auch dazu. Ich habe öfters mal so im Internet und in verschiedenen Bereichen gehört, Quantenphysik als vermeintlicher Gottesbeweis. Dass, so wie ich das verstehe, gibt es verschiedene physikalische Gesetze. Einmal gibt es Gesetze, die so im Quantenlevel, also im ganz, ganz kleinen Protonen, Elektronen, Atomen agieren. einmal unserer heutigen Welt, das ist so Newton und was wir alle so kennen vom Physikunterricht, und dann so planetare Physik, Astronomie und ganz große Gesetze, wie wir vorhin ja schon über Mars und die Sonne geredet haben. Und teilweise sind die Gesetze auf diesen verschiedenen Ebenen im Widerspruch. Also es gibt mehrere physikalische Gesetze, die komplett im Widerspruch leben. Und ich habe dann ja schon öfters daraus gehört, dass man daraus auch Gott erklären kann, weil man kann ja nichts beweisen. Die Physik und die Mathematik ist nicht alles beweisbar. Und es beweist ja dann auch im Umkehrschluss, dass es dann Gott existieren kann. Wie würdest du mit so einer Frage umgehen, Michael?
Ja, die Frage ist, ob man einen solchen Lückenbüßer Gott auch aus theologischer Perspektive gutheißen könnte. Das große Problem ist, dass wir die Quantenebene einfach überhaupt nicht verstanden haben. Und diese Quanteneffekte, wenn dann eben nur auf mikrokosmischer Basis irgendeine Bedeutung haben, das kann dann vielleicht verbunden mit Komplexitäts- und Chaostheorien auch im Meso- und Makrokosmos Folgen haben. Aber daraus lässt sich kein gutes Gotteskonzept entwickeln. Also es ist zum großen Teil, wie man das heute nennt, Bullshit. Also das bloße Schwadronieren über Dinge, die man nicht wirklich in Gänze verstanden hat. Ich würde immer dafür plädieren, dass wir das Prinzip der Eleganz des Ockhamschen Rasiermessers anwenden. Also wenn man einfache Erklärungen für Phänomene finden kann, sollten wir die wählen und keine Zusatzerklärungen finden. Darüber hinaus würde ich aber sagen, natürlich ist es denkbar, ja, dass es einen Gott oder mehrere Göttinnen und Götter oder was auch immer geben könnte. Es könnte auch eine intergalaktische Programmiererin auf einer anderen Dimension geben, die dieses Universum als eine Art Spiel entwickelt hat. Das ist alles denkmöglich. Aber die Frage ist, ist das eine vernünftige Konzeption des Universums? Beruht das nicht auf vielen unnötigen Zusatzannahmen? Und das würde ich dann sagen. Ich persönlich bin nicht im klassischen Sinne Atheist, sondern ich bin Agnostiker. Ich meine, dass wir darüber gar keine vernünftigen Aussagen machen können. Eigentlich bin ich sogar noch mehr. Ich bin ein Ignorist. Das heißt, ich ignoriere einfach diese Fragestellung. Denn solange der Begriff Gott nicht einigermaßen gut definiert ist, kann ich weder sagen, dass es das gibt oder dass es das nicht gibt. Ja, das heißt, die Aussage, Gott existiert oder Gott existiert nicht, ist nicht mal eine wahrheitsfähige Aussage, weil wir nicht wissen, wie man eine solche Aussage überhaupt überprüfen könnte, wie man sie widerlegen könnte oder wie man sie bestätigen könnte. Deswegen würde ich im Sinne des alten jüdischen Bilderverbots dann noch weitergehen und sagen, lasst uns diese Vokabel am besten streichen, weil wir feststellen können, dass in der Menschheitsgeschichte mit dieser Vokabel Gott sehr viel Schindluder getrieben worden ist. Aber wie gesagt, ich sage deshalb nicht, dass es keinen Gott und keine Göttinnen geben kann. Ich sage nur, dass die menschlichen Vorstellungen von Gott so entwickelt wurden über die Jahrhunderte hinweg, in der Regel extrem fehleranfällig waren und sich zum Teil eben selbst widerlegt haben. Ja, weil das Einzige, was es vernünftigerweise geben könnte, ja, wäre der verborgene Gott der Mystiker, der Gottmeister Eckharts meinetwegen. Denn über einen verborgenen Gott, der eben nicht positiv erfahrbar ist, kann man weder eine zustimmende noch eine ablehnende Aussage machen.
Meine Mutter sagt es immer sehr schön. Die sagt immer, Gott ist unbegreiflich. Wir Menschen können uns Gott einfach nicht vorstellen. Er ist ja zu komplex und zu schwer, uns vorzustellen.
Ja, aber dann kann man aus einem solchen Gott auch nichts mehr ableiten. Ein Gott, der überall ist, ist nirgendwo.
Ja. Deswegen
kommt hier das Gottesbild von Meister Eckhart dem Atheismus sehr, sehr nahe, weil er im Prinzip alle Eigenschaften bestreitet. es gibt ja einen Flügel in der Theologie, die sogenannte negative Theologie, die das dann auch ausformuliert hat. Und jetzt, wenn man jetzt den unterschiedlichen Sprachgebrauch außer Acht lässt, könnte man sagen, dass diese negative Theologie und meine nicht-theistische Philosophie in vielerlei Hinsicht auf der gleichen Wellenlänge liegen.
Gut, dann ja, komme ich auch schon zum Ende unseres Interviews, Michael. Ich finde, es war sehr interessant. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie es weitergeht bei euch mit der Stiftung, was so ja noch Projekte sind, die in der Zukunft anstehen?
Ja, also wir sind ja froh, dass wir den Paragraph 219a jetzt aus dem Gesetzbuch kippen konnten, und wir wollen erreichen, dass der Schwangerschaftsabbruch insgesamt entkriminalisiert wird. Ich habe dazu auch eine Stellungnahme geschrieben für das Bundesverfassungsgericht in dem Verfahren von Christina Hähnel. Kann man sich auch über die Website der Stiftung herunterladen. Wir werden im nächsten Jahr schwerpunktmäßig auch über den evolutionären Humanismus arbeiten. Also nicht nur solche Dinge wie in diesem Jahr fokussieren. In diesem Jahr geht es zum Beispiel auch noch darum, und das haben wir auch schon am Anfang des Jahres gemacht, die katholische Kirche dazu zu animieren und auch den Staat dazu animieren, die Missbrauchsfälle gründlicher aufzuarbeiten und beispielsweise eben auch auf den Anspruch auf Verjährung bei sehr gravierenden Fällen von Missbrauchsopfern zu verzichten. Die katholische Kirche in Deutschland ist die reichste Kirche der Welt. Sie kann sich es leisten, tatsächlich Entschädigungen in angemessener Höhe zu zahlen. Das sollte sie wirklich tun. Aber ansonsten, ja, wir bringen unsere Projekte weiter voran. Wir wollen im nächsten Jahr auch nochmal das Thema Tierrechte ein bisschen ansprechen. Wir wollen vor allen Dingen auch gegen all diese Weltuntergangsszenarien nochmal verdeutlichen, dass die Menschheit für eine Spezies, die eigentlich erst vor kurzem die Höhlen verlassen hat, in den letzten Jahrhunderten doch einiges erreicht hat und dass man darauf auch einiges aufbauen kann. Was sehr, sehr wichtig ist, politisch betrachtet, ist, dass wir gegen die autoritäre Bedrohung der offenen Gesellschaft weiter streiten. Das gibt ja einerseits diese Internationale der Nationalisten, die schon lange von Wladimir Putin angeführt wird, die auf der Basis von nationalem Chauvinismus und reaktionären religiösen Werten die offene Gesellschaft angreift. Er hat von Russland aus im Prinzip jede rechtspopulistische Partei in der ganzen Welt unterstützt. Und das ist eine große Gefahr für die offene Gesellschaft. Ja, wir stellen fest, wenn wir in die Welt schauen, dass es in verschiedenen Ländern unterschiedliche rechtsgerichtete Regime gibt, die alle auch einen unterschiedlichen konfessionellen Schwerpunkt haben. Ja, das ist russisch-orthodox in Russland. Es ist katholisch in Polen. Es ist protestantisch in den USA. Wir haben die größte rechtspopulistische Partei der Welt in Indien. Das ist eine ganz große Gefahr. Und natürlich haben wir die sunnitischen Varianten in Ägypten, in Afghanistan, in Saudi-Arabien, in der Türkei. Wir haben die schiitischen Varianten im Iran und in Syrien. Und das ist tatsächlich eine große Bedrohung für die offene Gesellschaft. Und leider gibt es nicht hinreichend Gegenwehr, weil dummerweise bestimmte Teile der Linken dieses identitäre Denken kopiert haben und meinen, dass sie mit einer linken Identitätspolitik die Rechte bekämpfen können. Aber das ist nicht der Fall. Wir müssen appellieren an den Universalismus der Menschenrechte. Wir sind eine Menschheit und wir müssen diese Gruppenebene abschwächen, weil sonst kommt es eben wieder dazu, dass Nächstenliebe zum fernsten Hass führt. Also dass eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auftritt, die sich ja gerade auch in der Ukraine entleert oder entlädt. Also das ist etwas, woran wir schon seit vielen Jahren arbeiten. was wir aber auch in der Zukunft weitermachen werden. Ja, und vielleicht können wir auch im Rahmen dieses Schwerpunkts evolutionären Humanismus einen Aspekt aufgreifen, der in deinem Podcast ja offensichtlich von Bedeutung ist, nämlich eben diese Frage der Spiritualität und Mystik. Das ist etwas, was man normalerweise mit einem nicht-theistischen, religionskritischen Denken ja nicht verbindet. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass es große Übereinstimmungen meiner Philosophie gibt mit bestimmten Randphänomenen in den traditionellen Religionen, beispielsweise also Parallelen zu bestimmten Aspekten des Zen-Buddhismus, des Advaita-Hinduismus, des Sufismus im Islam oder eben Meister Eckhart im Christentum. Und vielleicht sollten wir das oder werden wir das im nächsten Jahr auch nochmal stärker betonen, denn es gibt ja einen anderen Begriff von Religion. Religion muss ja nicht nur institutionalisierte Offenbarungsreligion bedeuten mit heiligen Schriften und Priestern. Religion kann ja auch das bedeuten, was Friedrich Schleiermacher mal meinte, nämlich einen Sinn und Geschmack fürs Unendliche zu haben. Und ich glaube, dass man diesen Sinn und Geschmack fürs Unendliche vielleicht sogar besser entwickeln kann, wenn man nicht auf den faulen Zauber menschenähnlicher Götter hereinfällt, sondern wenn man sich einlässt auf das große Wagnis, dieses Universum mit ungeschönten Blick zu betrachten, das so unfassbar ist, so unendlich ist. Max Weber, der Soziologe, hat ja mal gesagt, die Wissenschaft hätte die Welt entzaubert, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn tatsächlich hat die Wissenschaft der Welt auch einen ganz neuen Zauber verliehen, weil das Universum sich als sehr viel geheimnisvoller herausgestellt hat, als es sich sämtliche Religionsstifter haben vorstellen können. Die lebten ja noch in der Vorstellung, es gibt eine Erde und ein Himmelszelt darüber. Wir wissen vom unendlichen Raum eines expandierenden Universums. Wir wissen, dass das kostbare Gut des Lebens von einer Generation zur nächsten weitergereicht worden ist. Und dass gewissermaßen dieser Milliarden Jahre alte Lebenskeim in uns allen weitergetragen wird. Das sind meines Erachtens ja Dimensionen, die die klassischen Religionen gar nicht haben, die aber ein wissenschaftliches Weltbild, das auch noch philosophisch und künstlerisch Tiefe bekommen hat, vermitteln kann. Und das wäre, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man eben zeigt, dass auch diejenigen, die versuchen, permanent das Universum zu erklären, dass auch diejenigen, die das tun, darüber staunen können, dass dieses Universum existiert und nicht viel mehr nichts.
Ja, ich finde, Leute haben immer diese Fragen. Warum bin ich hier? Warum bin ich auf der Welt? Was ist mein Purpose, mein Zweck, mein Ziel? Und ich glaube, diese Fragen zu beantworten, da ist auf jeden Fall Platz. Und es wird es auch in der Zukunft noch geben, diese Fragen. Und von daher finde ich ein interessantes Projekt, an dem ihr arbeitet, Michael. Ja. Gut. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich recht herzlich dafür, dass du da warst. Für die Zuhörer, ich werde natürlich die Giordano Bruno Stiftung verlinken, Michaels Bücher, einmal die Kinderbücher, die er schreibt, dann das Buch, das ich sehr interessant fand. Entspannt euch, eine Philosophie der Gelassenheit und Michaels Webseite schmidt-salomon.de. Vielen Dank dir, Michael.